zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ja, bei mir schlägt die Uhr 12, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie heute zu unserem Akademiegespräch am Mittag. Und es ist ein Gespräch der besonderen Art, weil es heute mal nicht so sehr um politische oder wissenschaftliche Analysen und Befunde oder theologische Wertungen davon geht, sondern auch sehr konkret um den Glauben und um die Frage, wie wir selbst als gläubige Christen auch spirituell mit der düsteren Weltlage umgehen können, in der wir uns befinden. Ich bin da selbst auch so gewissermaßen persönlich involviert, weil ich da eine gewisse Ratlosigkeit spüre. Und das gebe ich auch gerne offen zu. Ich höre in der Kirche, dass wir hoffen dürfen und dass uns das Heil verheißen ist. Und dann schaue ich in die Welt und kriege das nicht zusammen. Ich merke, dass mir manchmal die Hoffnung ausgeht. Und ich merke auch, dass ich immer weniger bereit bin, mich mit den gängigen Formeln zu begnügen, mit denen die Hoffnung dann einfach, ich sag mal, thetisch behauptet und so zusammenhanglos gegen die Wirklichkeit gestellt wird, ohne Anzeichen dafür zu benennen. Das löst bei mir manchmal, ich will nicht sagen Aversion aus, aber es ist ein bisschen Widerspruch, wenn es immer heißt, Gott hat ja verheißen das. Und ich denke mir dann, wenn ich aber mal die Anzeichen nicht sehe, wenn ich kein Licht sehen kann am Ende des Tunnels, dann hilft mir das nicht. Ich will ja meinen Verstand und meine analytische Vernunft, mit der ich in die Welt blicke, nicht ausschalten beim Glauben. Ich will kein Opium, sondern Gründe, also begründete Hoffnung. Aber der Reihe nach. Gaudium et Spes, Hoffnung und Freude, die Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, ist neulich 60 Jahre alt geworden. Mit diesen berühmten Anfangsworten macht sich die Kirche Freude und Hoffnung der Menschen von heute zu eigen. Diese Texte sind ja immer nach ihren Anfangsworten benannt und der erste Satz lautet im vollen Text: Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Also eine ganz umfassende Hinwendung zu den Menschen in ihren konkreten Lebenssituationen, in der Wirklichkeit, in der sie stecken. Das zweite Begriffspaar, Trauer und Angst, auf Lateinisch Luctus et Angor, hat es nicht in den Titel des Textes geschafft, sind immer nur die ersten beiden. Aber ich finde, es drückt vielleicht sogar eher das aus, was Menschen heute empfinden, wenn sie auf das Weltgeschehen schauen. Die Menschheit erlebt eine Multikrise, ein Ineinander von 5, 6, 7, 8 unterschiedlichen Krisen, je nachdem, wie man zählt, von denen jede einzelne der Menschheit als Ganzer gefährlich wird und die sich dann auch noch gegenseitig verstärken. Erderwärmung, Artensterben, die Vergiftung der Meere und der ganzen Nahrungskette, Wüstenbildung, Kriege, der Vormarsch totalitärer Herrschaftsmodelle, der Zerfall der regelbasierten Ordnung und die Implosion des Völkerrechts und so weiter und so fort. Wie soll einem da nicht Angst und Bange werden? Wir haben deshalb unser heutiges Gespräch nicht mit Gaudium et Spes, sondern mit Luctus et Angor überschrieben. Ja, und dazu begrüße ich zwei Menschen, die jetzt ganz sicher nicht als Experten für die Multikrise vorgestellt werden möchten und die man ihnen eigentlich auch gar nicht vorstellen müsste, weil sie berühmt sind und von denen ich mir jetzt aber doch heute auch hilfreiche Gedanken und Impulse erhoffe, um mit dieser beängstigenden Faktenlage spirituell klarzukommen. Ich begrüße Schwester Dr. Katharina Ganz, die als Franziskanerin vom Kloster Oberzell bei Würzburg und als Vertreterin einer starken Frauenkirche große Bekanntheit erlangte. Sie war 12 Jahre lang Generaloberin ihres Ordens mit seinem weltweit verzweigten Netzwerk. Und sie hat gezeigt, dass man Macht und Verantwortung nicht nur in vorbildlicher Weise ausüben und ausfüllen, sondern auch wieder abgeben kann. Also wahrlich kein Standardmodell in unserer Kirche. Liebe Katharina, danke, dass du hier bist. Und eine erste kurze Frage gleich an dich. Gibt es eine liturgische oder spirituelle Übung, die in deinem Leben, gerade wegen der aktuell vielen Krisen, jetzt wichtiger geworden ist? Also die sich quasi gerade angesichts so vieler Minuszeichen bewährt und dir innere Ruhe bringt?
Ja, da würde ich erstmal grüß Gott und guten Tag in die Runde und danke für die Einladung. Meine spirituelle Übung, eine tägliche, die mir seit Jahrzehnten wichtig geworden ist, ist die tägliche Betrachtung des Tagesevangeliums. Das habe ich heute Morgen auch gemacht, natürlich auch im Hinblick auf unser jetziges Treffen und festgestellt, dass in Markus 4, da geht es um das Wort Gottes, das von den Dornen erstickt wird, von Vögeln aufgefressen wird, von der Sonne verdorrt wird, wenn es nicht in gutes, fruchtbares Erdreich fällt. Und Jesus deutet das dann, dieses Gleichnis, und sagt, es geht nicht nur darum, das Wort Gottes zu hören, sondern es auch zu verstehen. Und es geht darum, nicht nur zu sehen, sondern auch zu erkennen. Und das waren für mich heute Morgen die Schlüsselworte für unser Gespräch. Wie können wir das, was wir sehen an Negativzeichen, Minuszeichen in der Zeit, in der Gesellschaft, in der Welt, richtig verstehen und im Licht des Evangeliums deuten? Und wie kommen wir nicht nur vom Sehen zum Erkennen, sondern auch zum Handeln? Soweit mein erster Satz.
Dann war das ja ein richtiger Volltreffer, die Frage.
Ja,
Ja, sehr
genau.
schön. Vielen Dank. Dann mein zweiter Gast, den stelle ich jetzt vor, ist Abt Dr. Johannes Eckert. Er ist Benediktiner der Abtei St. Bonifaz hier in München, also vielen durch ihre starken und wohltuenden Gottesdienste bekannt, und zu der auch das legendäre Kloster Andechs gehört. Von dort hat er sich heute auch zugeschaltet und wir haben gerade beim Technikcheck gemerkt, Andechs liegt offenbar so nah am Himmel, dass die Verbindung zur Erde manchmal etwas brüchig wird. Der Ton warf wohin, vielleicht hat er sich jetzt gelegt, etwas schwächlich, das bitten wir zu entschuldigen. Ja, aber auf jeden Fall versuchen wir es. Und Abt Johannes möchte ich vielleicht so charakterisieren. In meinen Augen hat er gezeigt, dass man Chef eines mittelständischen Unternehmens sein kann und trotzdem im Denken, in der Sprache und auch in der Inspiration aus den Quellen unseres Glaubens durch und durch Seelsorger bleiben. Lieber Abt Johannes, auch dir besten Dank für deine Zeit und eine kurze Einstiegsfrage, die lautet: Hat Donald Trump es eigentlich schon in deine Gebete geschafft? Er giert ja nach Aufmerksamkeit auf allen Skalen. Also kommt er dann da inzwischen selbst dort ab und zu vor?
Also erstmal grüß Gott in die Runde. Ich hoffe, man hört mich einigermaßen. Und vielen Dank für die Einladung. Er hat es insofern in die Gebete geschafft. Im Psalm 2 beten wir, der Himmel lacht, also Gott lacht, er verspottet sie. Er macht sich lustig über die Mächtigen, die denken, sie sind so großartig. Und das ist mir doch auch ein sehr lieber Psalmvers geworden im Blick auf manche Mächtigen unserer Zeit. Dass es eben auch die Psalmen meditieren und sagen, ja, alle Macht ist relativ.
Psalm 2, Gott lacht über die Mächtigen als quasi Schlüssel, hermeneutischer Schlüssel über den ganzen Psalm da vorne mit dabei. Das ist auch eine schöne Antwort auf meine Frage, die ich so nicht erwartet hatte. Ja, liebe Katharina, lieber Johannes, ihr beide seid auch Mitglieder hier im Allgemeinen Rat der Katholischen Akademie in Bayern und ich möchte euch beiden, bevor wir jetzt richtig loslegen, noch ein kleines Geständnis machen. Ihr seid zwei Menschen, die mir jetzt in den Jahren meiner Amtszeit hier wegen ihrer super authentischen und wohltuenden Art sehr ans Herz gewachsen sind. Und ihr gehört definitiv zu denen, wegen denen ich nach wie vor total gerne in meiner Kirche bin. Das wollte ich noch schnell loswerden. Und jetzt kommen wir aber zum Thema. Ich beginne mal mit einem Blick in Kapitel 4 von Gaudium et Spes, in dem die Grundhaltung des Textes gegenüber, ich sag mal, der damaligen Welt von heute zum Ausdruck kommt. Das ist auch dort wie so ein Schlüssel für das Verständnis der späteren Kapitel und die Technik kann das sicherlich mal gerade einblenden. Die Kirche hatte ja vor dem Konzil sich eigentlich eher im Gegensatz zur bösen Welt verstanden. Und man merkt in diesen Texten von vor 60 Jahren, wie aufrecht bemüht die Kirche ist, das zu überwinden, diese ungute Trennung. Und da eine positive Haltung gegenüber der Welt einzunehmen. Also es herrschte damals natürlich noch eine ganz andere Fortschrittsgläubigkeit als heute. Ich hoffe, Sie können das lesen, sonst würden Sie sich's großziehen. Vielleicht kann das ja bei Zoom so ein bisschen verändern. Also es beginnt mit diesem ganz berühmten Satz, ne, der Kirche obliegt die Pflicht, nach den Zeichen der Zeit zu forschen und sie im Licht des Evangeliums zu deuten. Katharina, du hast es gerade schon ähnlich angedeutet. Und dann wird die Welt charakterisiert. Und ich habe mal das positive Grün und das negative Rot gefärbt. Und man sieht, dass quasi immer so eine grundsätzlich positive Einleitung da ist. Und dann kommt eine kleine Einschränkung. Also der Mensch dehnt seine Macht aus, aber er kann sie halt nicht immer genauso steuern. Er unternimmt es immer tiefer in seelische Bereiche einzudringen und dann bleibt er halt ein bisschen ratlos. Also ich finde gerade in dem mittleren Satz, nie verfügte die Menschheit über so viel Reichtum und so viel Möglichkeiten und wirtschaftliche Macht. Und dann kommt die Einschränkung, aber mit noch, also ein zweimaliges noch, noch gibt es ein bisschen Hunger, noch gibt es Analphabetismus, aber dieses noch impliziert ja eigentlich, da sind wir auf einer Spur, das regelt sich bald. Und mein Eindruck ist, eigentlich müsste man, es ist heute genau invers. Also heute, wenn man das liest, der vorletzte Satz, die Welt spürt ihre Einheit. Heute haben wir ja Kräfte am Werk, die diese Einheit der Menschheit gezielt zerstören. Der Mensch strebt im letzten Satz nach einer Ordnung im irdischen Bereich. Wir haben Kräfte am Werk, die jede Ordnung international zerstören wollen. Also meine These wäre jetzt mal als Ausgang für unser Gespräch, eigentlich ist die Grundhaltung heute genau invers wie damals. Eigentlich ist es katastrophal und ich kann froh sein, wenn ich dann hier und da noch kleinere Hoffnungsschimmer sehe. Würdet ihr es teilen oder seht ihr es ganz anders? Da hätte ich gern von beiden die Meinung dazu. Wer mag anfangen?
Schwester Katharina.
Ladies first, okay. Ich habe mir genau diese Passage auch durchgelesen, nochmal in der Vorbereitung auf heute und dachte mir, ich würde es nicht sagen, dass es invers ist, sondern es ist einfach verschärft. Also wir sehen hier natürlich die Multikrisen nochmal viel deutlicher als vor 60 Jahren, die Beschleunigung, die Wachstumskrisen, die atomare Bedrohung, eben die Ausbeutung der natürlichen Lebensgrundlagen. Und diese wahnsinnigen, die Schere zwischen Reich und Arm, die weiter auseinanderdriftet. Man muss ehrlicherweise sagen, natürlich auch zwischen Norden und Süden dieser Welt. Ich habe vor kurzem jetzt Stefan Lasniks die Externalisierungsgesellschaft gelesen, also diesen soziologischen Begriff, dass wir unseren Wohlstand hier in der nördlichen Hemisphäre auf Kosten der Menschen im Süden und eben zunehmender Ausbeutung der Lebensgrundlagen versuchen zu erhalten. Und man sieht eben, wie jetzt auch wieder neoimperial und neokolonialistisch vorgegangen wird. Also es ist eine Verschärfung. Gleichzeitig glaube ich trotzdem, dass das Bewusstsein der gegenseitigen Abhängigkeit gleichzeitig wächst. Wir wissen, dass es nicht geht. Als Nationalstaat oder als mit der MAGA-Ideologie letztlich aus der Krise, aus den Krisen zu kommen, auch wenn man so tut, als ob. Und selbst die Kriegsführung, die wir in Europa wieder erleben, die meisten Menschen spüren doch, dass das nicht dazu beiträgt, zum Frieden zurückzukehren, wenn man Krieg führt. Also ich erlebe eine Gleichzeitigkeit, eine Verschärfung und letztlich dann einen Aufruf, sich umso deutlicher zu besinnen, was heißt denn das prophetisch, in unserer Zeit das Christentum ernst zu nehmen und das Evangelium mit den säkularen, Strömungen in Verbindung zu bringen. Die Botschaft Jesu muss sich angesichts dieser Situationen bewähren und das stellt uns als Einzelne, als Kirche und als Theologie vor gewaltige Herausforderungen.
Das sehe ich auch so, ja. Und das finde ich auch gut, dass du das zunächst mal einfach auch so benennst und stehen lässt, dass das herausfordernd ist. Abt Johannes, auch von dir wüsste ich gerne deine Einschätzung. Wie verhält sich quasi diese Grundhaltung, die sich in Gaudium et Spes 4 ausdrückt, zu der Grundhaltung, in der wir oder du heute auf die Welt schaust?
Ich glaube auch, dass es sehr treffend formuliert ist, die Verschärfung. Also, dass sich etwas zuspitzt in der Wahrnehmung, was wahrscheinlich so noch nicht gekannt war. Das andere ist aber auch das Bewusstsein, dass wir voneinander abhängig sind, aber auch einander brauchen, aufeinander verwiesen sind. Ich glaube, das ist auch noch mal stärker geworden. An sich könnte man fast sagen, es ist aber auch nicht viel Neues unter der Sonne. Also wenn man jetzt in die prophetischen Texte des Alten Bundes schaut. Also ich denke, Personen in der babylonischen Gefangenschaft werden wahrscheinlich auch ihre Schwierigkeiten mit den Propheten damals gehabt haben. Aber umso kostbarer sind die Texte heute für uns. Oder umso wichtiger ist auch, dass in unserer Zeit, und da würde ich auch der Schwester Katharina zustimmen, dieser prophetische Dienst von der Kirche wahrgenommen wird.
Das heißt, auf der einen Seite schildert sich quasi in den Texten der Propheten, wenn ich dich richtig verstanden habe, eine ganz ähnliche negative Deutung der Welt. Auf der anderen Seite muss man aber doch auch zu erkennen, das mag ja individuell genauso schlimm gewesen sein wie für uns heute, aber die objektiven Gefahren, vor denen wir stehen, sind doch größer. Also, dass die Menschheit ihre eigenen Lebensgrundlagen verspielt, das war ja vor 2.000, 3.000 Jahren so nicht der Fall. Also muss man da nicht doch noch mal auch eine neue Schärfe reinbringen? Oder umgekehrt, warum helfen die Propheten trotzdem, obwohl die Dimensionen der Gefahr einfach doch noch mal eine ganz andere ist?
Klar, also deswegen habe ich auch von der Zuspitzung gesprochen. Also sprich, dass es deutlich wird, dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Aber umso wichtiger ist meines Erachtens auch nochmal diese Dimension in eine andere Wirklichkeit hinein. Also die Hoffnung wird ja mit Anker dargestellt. Also sie macht sich fest in einer Wirklichkeit, die nicht se sie selber ist. Und das ist meines Erachtens dieser prophetische Dienst. 1968, das letzte Wort von Karl Barth am 10. Dezember im Telefonat, bevor er verstorben ist. Und es war ja ähnlich eine bedrohliche Lage mit den Atommächten. Und er hat dann eben zu einem Freund gesagt: Ja, die Welt ist dunkel, aber nur nicht die Ohren hängen lassen. Nie. Denn es wird regiert, nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, sondern hier auf Erden, aber ganz von oben, vom Himmel her. Und diese Dimension einzubringen, ist unser Auftrag.
Jetzt hake ich da doch nochmal nach, weil das ist ein fantastisches Zitat und es geht einem direkt ins Herz und auch in den Verstand, weil es stark konstruiert ist. Gleichzeitig aber kommt da wieder mein Problem auf, das ich eingangs geschildert habe. Ohne Anzeichen fällt es mir schwer, das einfach zu schlucken, selbst wenn es in einer so starken Sprache von Karl Barth formuliert ist.
Na, da sind wir wieder, glaube ich, bei den Personen, die im Exil waren. Also, die haben vielleicht auch keine Anzeichen einer Veränderung gehabt, aber sie haben die prophetischen Worte, dass es eine Heimführung braucht, dass Gott seine Welt nicht untergehen lässt. Oder ich darf an die Apokalypse, das letzte Buch der Bibel, erinnern. Also eine Gemeinde in der Bedrängnis, da wären wir übrigens bei Angor, was ja auch ein Engegefühl zum Ausdruck bringt. Und trotzdem, auch wenn da furchtbare Dinge geschildert werden im letzten Buch der Bibel, der Seher Johannes ist davon überzeugt, dass im Hintergrund Gott Regie führt, auch wenn es wir ihm hier und jetzt nicht sehen oder nicht begreifen.
War da nicht aber auch die Bereitschaft impliziert, die Welt, wie wir sie kennen, quasi zu Ende gehen zu lassen und dann auf eine ganz neue Wirklichkeit zu hoffen? Also ich tue mich schwer, da noch loszulassen. Ich fände es schon schön, wenn unser Globus durchkommt und wir nicht auf etwas von außen hereinbrechendes, ganz anderes hoffen müssen.
Ja gut, das ist eben unsere Zeit und das gilt es anzunehmen. Da ist eben, ich glaube, das ist schon eine Nagelprobe auch des Glaubens.
Schwester Katharina, wie siehst du das in diesem kleinen Schlagabtausch, den ich mir jetzt gerade mit Abt Johannes geliefert habe? Wo würdest du dich positionieren? War das früher im Grunde schon, ging es den Leuten früher nicht anders als heute? Wie hilfreich sind für dich diese von Abt Johannes genannten Vorbilder oder hast du andere Referenzgrößen, wo du sagst, die helfen mir in dieser Situation?
Ich merke, dass ich sehr vorsichtig werde, davon zu sprechen, dass Gott quasi unabhängig von der Geschichte und dem, was in der Welt passiert, unsere Geschicke lenkt. Ja, also, sondern ich merke, dass, also auch von meiner franziskanischen Spiritualität vielleicht her, habe ich eher momentan einen Zugang zu dem Gott, der sich verwundbar macht, klein macht und selber da ausgesetzt ist und leidet, wo wir Menschen uns einander Schlimmes zufügen. Also eher so dieses, ja, der inkarnierte Gott, der sich auf die Seite der Leidenden, der Unterdrückten stellt und letztlich darauf angewiesen sind, dass wir als Menschen handelnd, solidarisch, Ungerechtigkeit versuchen zu beseitigen im Hinblick eines, ja, einer besseren Welt. So, das ist vielleicht so eher mein Ansatz. Also nicht der unabhängige Gott, der Weltenrichter, sondern schon auch, wie es letztlich das jüngste Gericht in Matthäus 25 geschildert ist. Ja, da, wo ihr den Nächsten geholfen habt oder Kranke besucht, Gefangene besucht, Nackte bekleidet habt, da vollzieht sich das jüngste Gericht. Wir werden an unseren Taten, an unserem Handeln gemessen und nicht nur individualethisch, sondern eben auch als Kirche, als ja, als Gemeinschaften so. Ich kann und für mich ist der Punkt der Prophetie tatsächlich, der speist sich aus natürlich biblischen Vorbildern, aber ich habe jetzt auch im Vorfeld gedacht, wo sehe ich denn Anzeichen, dass das auch heute gelingt? Und vielleicht war es die Namensgleichheit mit dir, Achim. Marian Edgar Budde war für mich im
Leider
letzten
nicht
Jahr
meine Tante.
war für mich so eine Prophetin letztlich des Christentums, die den Mut hatte, in dem Einführungsgottesdienst für die zweite Präsidentschaft von Donald Trump, ihm sowas von die Leviten zu lesen, auf eine charmante, auf eine tiefgläubige Art, ausgehend von ihrem Buch Mutig sein, das hat mich sehr inspiriert. Und ich sehe auch in der Soziallehre der letzten beiden Päpste, also jetzt auch Franziskus und Leo, Ansätze, die uns gut tun. Also das nicht nachlassende Mahnen, dass es um globale Geschwisterlichkeit gehen muss, um Überwindung der Armutsspiralen, der Ausbeutung von Mensch und Natur. Also ich glaube, dass auch die Soziallehre der katholischen Kirche da weiter zu entwickeln und stark zu machen ist in unserer Zeit.
Muss ich aber auch nochmal nachhaken, wenn ich das jetzt richtig wahrgenommen habe, hast du die Ebene gewechselt, ne? Von der globalen
Ja.
auf die individuelle und zu schauen, wo kann ich mich einfach auch trotz dieser Aussichtslosigkeit bewähren. Heißt das, an die globale Ebene kann ich bei dir einen Haken machen? Da, auch da siehst du eigentlich ist das aussichtslos. Oder kannst du auch auf der Ebene noch was gegenhalten, was mehr ist als einfach nur, uns ist doch Hoffnung verheißen?
Ich sehe nur, ich sehe den einzigen Weg darin in Netzwerken, in Solidaritätspraktiken. Und da gibt es ja auch mehr Möglichkeiten, als wir jemals zuvor hatten. Also sprich das Internet, die Globalisierung auch im Medienzeitalter macht es uns ja möglich, auch viel stärker aufeinander Bezug zu nehmen und eben ideologische Narrative zu durchbrechen, zu sagen, es ist eine Realität, dass die Klimakatastrophe bereits erfahrbare Wirklichkeit ist. Im Süden noch mal schon stärker mit Auswirkungen auf die Menschen, als jetzt vielleicht bei uns, die wir ganz andere Möglichkeiten haben, noch mal uns abzusichern. Das werden die Bewohner vom Ahrtal jetzt auch vielleicht mit einem Lächeln konnotieren, denn die Auswirkungen werden ja auch bei uns spürbarer. Aber es führt kein Weg daran vorbei, uns zu vernetzen, zu verbünden und gemeinsame den Schulterschluss zu suchen. Neben der Individualprophetie, die vielleicht auch solche Bewegungen auslösen kann.
Abt Johannes, wie möchtest du dazu nochmal replizieren auf der Ebene, die wir jetzt erreicht haben?
Also, ich wollte nur anmerken, ich wollte nicht einen unabhängigen Weltenrichter in Erinnerung rufen, sondern einer, der nicht gleichgültig auf die Geschichte dieser Welt schaut. Also die Bibel ist voller Prophetie, eben dass sich gerade Gott mit denen solidarisiert, die schwach sind, die am Rand stehen. Und dass er diese seine Welt und sein Ebenbild, seinen Menschen liebt. Und das andere ist, klar, wir haben jetzt den Blickwinkel auf unsere Erde gewendet. Wenn ich in den Kosmos schaue, weiß ich nicht, was es da vielleicht noch für Vielfalt von Leben gibt, wie damals vielleicht Menschen, die in Palästina gelebt haben oder im babylonischen Exil waren, um das Beispiel nochmal zu bemühen, nicht wussten, dass es andere Kontinente vielleicht gibt.
Um es nochmal in meinen Worten zu formulieren, das wäre jetzt die Denkmöglichkeit, dass tatsächlich unser Strang der Weltgeschichte ein Ende nimmt, aber andere Stränge trotzdem weitergehen. Habe ich das richtig verstanden?
Man kann drüber nachdenken.
Ja, Wir waren jetzt auf der individuellen Ebene und ich hatte vorhin schon gesagt, ihr seid ja beide auch als geistliche Menschen Seelsorger. Da möchte ich jetzt nochmal ganz konkret quasi in euer seelsorgliches Umfeld hineinfragen. Es ist ja immer so, also wir hatten Luctus et Angor überschrieben. Und da stellt sich natürlich die Frage jetzt in eurer ganz konkreten Wahrnehmung, was macht den Menschen wirklich Angst? Was macht sie traurig? Welchen Befund nehmt ihr wahr bei den Menschen, die euch anvertraut sind? Ich denke, auch hier unter den Teilnehmenden sind sicherlich einige, die ähnliche Verantwortung tragen, auch sage ich mal, ich will nicht sagen Betreuung, also in der Hinwendung zu anderen Menschen im Beistand leisten. Das würde mich nochmal interessieren. Also, welchen Befund erhebt ihr da, Luctus et Angor, heute konkret bei den Menschen, die ihr kennt, denen ihr quasi seelsorglich beistehen wollt? Und ja, dann immer meine Frage, Erlösung wovon? Also davon kann man ja dann auch im Gegenzug ableiten, wie eine Hoffnung inhaltlich konturiert sein müsste. Aber vielleicht erst nochmal diese seelsorgliche Frage. Wie geht ihr damit um, dass es da Menschen gibt, die Ängste haben, die traurig sind?
Vielleicht darf ich aber erst anmerken, dass wir die Angst und die Trauer teilen sollen, heißt es im Konzilstext. Also es steht erstmal nichts von Erlösung dort, sondern Trauer und Angst, Freude und Hoffnung zu teilen. Also es sind auch die Trauer und Angst der Jünger Jesu Christi. Also, und da nehme ich natürlich erst einmal diese große Angst, dass die Menschheit sich selbst zerstören kann oder diesen Planeten zerstört, die nämlich schon sehr stark war, gerade nochmal in der politischen oder in der gesamtpolitischen Situation. Und eben auch die starke Trauer, ja, so eine Sicherheit verlassen zu müssen, so eine Grundsicherheit, die ja uns immer zumindest seit Ende des Kalten Krieges gegeben war, so nach dem Motto, naja, wir leben doch in einem sehr sicheren Teil der Welt, also wo nicht so schnell was passiert. Also da ist auch eine große Trauer, das loszulassen.
Was ist denn das, was wir als Jünger Christi, die in dieser Verantwortung stehen und den Willen haben, Trauer und Angst zu teilen, dann konkret tun können, wenn das in unserem Umfeld aufkommt?
Also zum einen denke ich, die Angst ist ja nicht nur was Schlechtes, sie zeigt ja auch etwas an, dass Vorsicht geboten ist. Also auch zu fragen, was könnte das dann für ein Zeichen sein? Also wie es dann eben auch die Schwester Katharina schon dargestellt hat, wie können wir uns solidarisieren, vernetzen, dass es eben nicht so weit kommt, dass es Gegenkräfte gibt? Oder eben auch die Trauer ist ja wahrscheinlich eines der stärksten Gefühle, die wir haben, weil ja auch ein Stück Dankbarkeit drin steckt. Und das ernst zu nehmen, zu überlegen, wie kommen wir wieder zu etwas, wo eine Haltung entsteht, der Wertschätzung, der Achtsamkeit. Also das wären da für mich so Fragen.
Katharina?
Ja, um die Frage auch von meiner Seite aus zu beantworten. Ich erlebe einerseits bei jungen Menschen tatsächlich ja Ängste und auch Ohnmachtsgefühle. Also wie soll denn unsere Zukunft ausschauen? Oder auch die Frage, lohnt es sich überhaupt noch, also Kinder zu bekommen? Können wir uns als junges Paar dafür entscheiden, einem Kind das Leben zu schenken, in welche Welt kommt das hinein? Also da gibt es schon große Sorgen, die vielleicht vor ja, 30, 40 Jahren, als wir eben noch stark von der Fortschrittsgläubigkeit geprägt waren, die Welt wird immer besser, wir können eben Hunger und Elend überwinden, die Demokratie ist auf dem Vormarsch und das hat ja wirklich einen enormen Dämpfer erfahren. Und ich erlebe bei älteren Mitschwestern, die noch den Krieg erlebt haben, die selber Hunger gelitten haben, Vertreibung, also ungefähr jede zehnte Mitschwester ist selber vertrieben worden als Sudetendeutsche oder und da wieder zu erleben, dass es Menschen gibt, die vor Hunger, vor Krieg fliehen müssen. Und vor 10 Jahren diese Bilder im Fernsehen zu sehen, das hat die Mitschwestern unglaublich bewegt, zu sagen, es hört nicht auf mit diesem Elend. Und wir erleben natürlich jetzt auch in der Begleitung von Asylsuchenden, von Menschen, die geflohen sind, wie sich auch der Ton verschärft in unserer Gesellschaft, dass man die Menschen überhaupt nicht in ihrer Not wahrnimmt, sondern einfach als Störenfriede, als Sozialschmarotzer hier behandelt und wie Ware zurückverschickt und jetzt diese Hotspots da versucht, außereuropäisch zu errichten. Also wo eigentlich die Errungenschaften, die nach dem Zweiten Weltkrieg sich durchgesetzt haben, von der Menschenwürde, von den Menschenrechten, von den Grundrechten, die allen zustehen, jenseits von staatsbürgerlichen Rechten, wie man das immer wieder mehr noch aushöhlt und dahinter zurückfällt, das macht uns schon auch Sorgen.
Hast du da Methoden der Trauerbegleitung, sag ich mal, wenn Menschen über diese Entwicklungen einfach zerknirscht sind und
Naja,
hoffnungslos?
das ist jetzt das, was unter das Stichwort Resilienz eigentlich fällt. In den Einrichtungen, die wir haben, auch Fraueneinrichtungen, versuchen wir einfach sehr stark zu schauen, was stärkt die Menschen. Im Grunde auch die Salutogenese-Forschung hat das ja auch gebracht. Also, dass Menschen, die Holocaust-Überlebende waren, gestern haben wir den Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus begangen. In Israel wurde von Ärzten eben festgestellt, dass nicht alle Menschen, die im KZ gewesen sind und dann überlebt haben, erkrankt sind. Und daraus hat sich die Salutogenese-Forschung entwickelt. Was lässt Menschen eigentlich gesund bleiben angesichts des Schlimmsten, was man ihnen antun konnte? Und dann sind einfach Dinge wichtig, wie natürlich genetische Faktoren, eine gewisse Konstitution körperlicher, physischer Art, aber auch psychisch lässt es Menschen gesünder bleiben, wenn sie sich verbunden wissen, wenn sie an ihre Liebsten denken, wenn es noch irgendeinen Halm, Strohhalm gibt, der Verbindung oder auch des Glaubens. Also auch Spiritualität und Religiosität sind Faktoren, die Menschen trotz des schlimmsten Leids und der Hölle, die man auf Erden durchmachen kann, manchmal noch gesund sein lassen. Und das, finde ich, sind Elemente, die es zu stärken gilt. Ob jetzt über Rituale, über spirituelle Praktiken, über Meditation, über Vergemeinschaftungen, wie in unseren Wohngruppen einfach regelmäßige Essenszeiten, gemeinschaftliches Leben, Austausch, Feiern. Weihnachten war jetzt wieder eine wunderbare Möglichkeit für mich zu erleben, wie Frauen, die nicht unbedingt katholisch oder kirchlich sozialisiert sind, mit diesem Weihnachtsfest was anfangen können. Und sie das zutiefst existenziell berührt.
Das heißt also, gerade die Verletzlichkeit oder Vulnerabilität, dein Promotionsthema, kann quasi auch umschlagen in eine Resilienz, wenn solche Faktoren dazukommen. Und da ist Gemeinschaft, sage ich mal, vielleicht eines der zentralen
Ein
Worte.
Stichwort, ja. Und eben die Verletzlichkeit anzunehmen. Also das ist das, denke ich, was auch Abt Johannes gesagt hat, die Trauer und die Angst ernst nehmen, sie nicht wegwischen. Das war ja auch dein Eingangsstatement, Achim. Also nicht einfach irgendeine Hoffnungssoße drüber kippen, ich sag's ein bisschen flapsig, sondern es erstmal aushalten, die Ängste und die Traurigkeit und die Verzweiflung und die Ohnmacht. Und trotzdem dann zu schauen, was kann uns stärken? Wie können wir Kraftquellen entdecken? Das ist für mich was anderes, als jetzt einfach eine Vertröstungs,
Ja.
Botschaft.
Abt Johannes, magst du noch was daneben legen, sonst kann ich auch die nächste Frage.
Nein, ich habe jetzt auch gerade noch mal so gedacht, und einfach Orte zu bieten, stabile Orte zu bieten, wo Menschen noch mal eine andere Perspektive kriegen. Also das wäre ja Auftrag von Kirche. Ein Orte, wo ich aufsuchen kann, wo ich auch meiner Trauer, meinen Ängsten Raum geben kann, aber doch spüre, da wird mir noch mal ein anderer Horizont geboten. Ob ich den dann annehme oder nicht, ist das andere. Aber solche Orte, ja, da könnte man dann fast auch von Hoffnungsorten sprechen. Und es fängt meines Erachtens wieder auch im Kleinen an, wie sie Schwester Katharina gerade schon geschildert hat. Ich denke, ähnlich ist es bei uns vielleicht ein Hoffnungsort unserer Obdachlosenarbeit, wo man spürt, da weht doch ein anderer Geist.
Jetzt haben wir eigentlich einen schönen Übergang geschaffen, doch nochmal zu den Anzeichen zu kommen. Ich habe ja vorhin etwas pauschal gesagt, wenn ich aber nun mal keine sehe, so ist es ja nicht ganz. Es gibt ja im Kleinen dann schon und im Konkreten. Und manchmal ist es so, weiß ich nicht, dass man schon spürt, unterm Schnee wachsen schon die Krokusse und also man sieht es nicht, aber man spürt, da kommt was oder da bereitet sich etwas vor. Habt ihr solche Krokusmomente zu berichten oder Beobachtungen, wo er sagt, ja, da sehe ich was, das bringt die Waage nicht zum Kippen, das ist noch viel zu klein, aber da könnte doch etwas entstehen, was jetzt nicht unrealistisch ist, sondern was real da ist und wo man sagen kann, da ist doch Potenzial einer Entwicklung drin.
Ich bin immer sehr aufmerksam darauf, wenn ich sehe, welche Formen es gesellschaftlich gibt, die letztlich ähnlich sind wie das, was wir im Ordensleben versuchen zu leben, also Gütergemeinschaft oder Zusammenleben trotz, also ohne blutsverwandt zu sein. Und das erlebe ich bei jungen Leuten in Kommunen. Die Bescheidenheit im Umgang mit den Ressourcen, vom Carsharing bis zu Secondhand-Kleidungen, also ganz bewusster Lebensstil. Ja, wir haben das als Armutsgelübde versprochen. Und da entsteht vieles. Die Leute haben einen ganz anderen Background. Aber da nehme ich hoffnungsvoll wahr, was sich da alles tut. Oder auch Initiativen, die letztlich der zunehmenden Individualisierung und Vereinsamung entgegenwirken. Stichwort Clusterwohnen. Ja, auch unsere Klöster sind ja in wahnsinnigen Transformationsprozessen, befinden sich. Und es gibt Leute, die ein Interesse haben, ja, da ein Zimmer zu mieten und gleichzeitig die Küche und Gemeinschaftsräume mit anderen zu teilen. Oder Mehrgenerationeninitiativen. Der Caritasverband hat das jetzt dieses Jahr, macht das stark, mit dem gemeinsam geht was. Also die intergenerationalen Verbindungen, Beziehungen zu stärken. Also das sind so erste Stichworte, die mir einfallen. Und ich glaube, da gilt es, dran zu bleiben. Ja, wir leben nicht nur einzeln und jeder für sich, sondern wir leben doch ganz stark von dem, was wir von anderen empfangen, was wir weitergeben, was wir uns eben nicht kaufen können. Und ich denke, das ist urchristlich, diese Botschaften deutlich zu machen.
Johannes, magst du diese Aufzählung fortsetzen?
Ja, also fortsetzen nicht. Erstmal geht es mir da ähnlich. Also, wo auf einmal Dinge gelebt werden, die mir sehr vertraut sind. Und das macht mich auch froh. Ich habe jetzt gerade nochmal so nachgedacht, ob man auch vielleicht nochmal auf eine höhere Ebene nochmal geht. Irgendwo hege ich die Hoffnung, dass die weltpolitische Lage vielleicht doch nochmal Europa auch nochmal enger zusammenbringt. Also so auch mit dieser Frage, für was stehen wir? Was sind unsere Werte? Und wie wollen wir diesen Werten auch Raum geben und die auch verteidigen und auch sagen, bis dahin und nicht weiter? Also diese Hoffnung habe ich auch irgendwo ein Stück weit im Herzen, dass, ich sage mal so, dass dadurch fast eine Verfassung für Europa vielleicht geschrieben wird.
Entschuldigung, das Letzte habe ich nicht verstanden.
Also, dass dadurch nochmal eine ganz andere Verfassung für Europa geschrieben wird.
Das scheint ja unter dem Druck, unter dem wir gerade stehen, tatsächlich wieder eine realistischere Option zu sein. Wir hatten hier gerade gestern auch eine Veranstaltung dahin. Ja, ich möchte da tatsächlich noch mal anknüpfen. Also wir hatten das Stichwort Vernetzung, also sich mit Gleichgesinnten verbünden, Netzwerke bauen, die an der richtigen Seite sind. Katharina, du hattest mal gesagt oder darauf rekurriert, dass unter Corona es innerhalb kürzester Zeit möglich war, dass alle an einem Strang zogen und sich auch Zumutungen auferlegt haben, einfach damit wir diese Krise gemeinsam bewältigen können. Und ein anderes Beispiel wäre der Klimawandel, wo es Schüler geschafft haben, innerhalb eines Jahres das Thema auf die Agenda aller Parteien weltweit ganz oben drauf zu setzen. Das ist wieder zerbrochen. Aber die Frage, siehst du Anzeichen, dass sich das Rädchen auch wieder drehen kann oder dass da vielleicht ja dieselbe Spirale, die jetzt abwärts läuft, ne, auch wieder sich umdrehen kann oder was man dazu beitragen könnte.
Ja, ich sehe also gerade, was die Klimakatastrophe betrifft, einerseits als Ernüchterung, dass die COP30-Initiative eben, ja, wo sich vor kurzem über Menschen aus 200 Ländern in Brasilien getroffen haben, 2 Wochen lang es nicht geschafft haben, den Ausstieg aus den fossilen Energien zu beschließen. Gleichzeitig, das war, glaube ich, gestern oder vorgestern in den Nachrichten, die europäische Initiative, die Windenergie der Nordsee stärker gemeinsam zu nutzen, also Stromerzeugung nicht nur als einzelnes Land zu sehen, sondern da gemeinsam voranzugehen, also einfach um Ressourcen zu nutzen, die eben unser Klima schonen. Das sind kleine Ansatzpunkte. Und ich sehe es auch so wie Abdul Hannes, also dass die Bedrohung, die wir gerade durch wiedererstarkende autoritäre, neoimperiale Kräfte erleben, letztlich auch Koalitionen der Willigen bilden können, die gemeinsam versuchen, dem etwas entgegenzusetzen. Ob das jetzt der goldene Weg ist in Handelsabkommen Mercosur oder mit Indien, das weiß ich nicht. Aber man sieht, dass Dinge gehen, dass man eben nicht nur einer aggressiven Zollpolitik hilflos ausgeliefert ist, sondern Handlungsspielräume hat. Und die gilt es zu nutzen und auszubauen und auch mutig zu sein, zu sagen, so lassen wir nicht mit uns umspringen.
Das heißt jetzt mit meinen Worten, es geht gar nicht unbedingt darum, jetzt auf Teufel komm raus zu hoffen, sage ich mal, sondern in dieser Spannung zwischen Hoffen und Bangen einfach dran zu bleiben und zu hoffen, dass der oder darauf zu warten, dass der berühmte Flügelschlag des Schmetterlings, der Orkane auslösen kann, irgendwann auch die Mehrheiten wieder anders formiert. Und dann muss man halt parat sein, sag ich mal, ne? So ein bisschen. Da müssen die Lampen Öl haben in dem Augenblick, wenn dieser Kairos dann irgendwann vielleicht wieder kommt. Wäre das so ein Bild, in das
Also
man.
nochmal anknüpfen dann die Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, das ja ganz stark von der französischen Bewegung von Genus und Cardane geprägt war. Da kommt das Handeln wesentlich vor. Sehen, urteilen, handeln. Also wir müssen die Zeichen der Zeit erkennen, deuten und dann ins Handeln kommen. Also ohne das Handeln wird es nicht gehen. Und da gilt es zu fragen als Einzelne und als Gemeinschaften, Kirchen, Klöster, Verbände, wie können wir handelnd die Welt so gestalten, dass das Evangelium als frohmachende Botschaft für die Menschen eine Relevanz behält, bekommt, wiedererlangt, und wir glaubwürdig einen Jesus Christus verkünden können, der sich im Sinne des Heiles und der Heilsgeschichte ja, offenbart hat. Und das macht nur Sinn, wenn man diese Offenbarung auch erlebbar macht, spüren kann. Und deswegen glaube ich, das hat weiterhin Bedeutung. Wie können wir handelnd die Welt zum Besseren verändern? Und das verschärft sich.
Abt Johannes, findest du in der benediktinischen Tradition oder in der Regula, die ist ja sehr pragmatisch ausgerichtet, da noch sowas vielleicht wie eine Faustregel oder irgend so ein was Griffiges, was einem auch einfällt, wenn es einen gerade mal wieder überkommt mit dem Weltenfrust, also dass man sich erinnern kann, eine Formel, die da vielleicht eine Handlungsmaxime oder eine Option, quasi, die man in der Tasche mitnehmen kann.
Ja, also ich denke, zum einen möchte ich auch da der Schwester Katharina erstmal beipflichten. Es geht ums Handeln. Die Benediktsregel, das vierte Kapitel, ist einer der längsten Kapitel unserer Regel über die Werkzeuge der geistlichen Kunst. Da geht es aber um ganz praktische Dinge. Also da sind die 10 Gebote enthalten, genauso wie die Werke der Barmherzigkeit und vieles andere mehr. Und wenn man dieses Kapitel liest, kommt man am Ende zum Schluss, das schaffe ich nie. Also alles einzuhalten. Und es endet mit dem schönen Vers, an Gottes Barmherzigkeit niemals verzweifeln. Also das eine zu wissen, da ist ein Barmherziger oder darauf zu vertrauen, aber noch wichtiger scheint mir dieses Verzweifeln. Also dass ich die Hoffnung nicht aufgebe, das ist auch eines der Werke, die Benedikt empfiehlt, sondern sie Gott anzuvertrauen. Also sprich, das, was mich trägt, auch im Anvertrauen, eben aber eben auch im Blick darauf, klar, was auch mir Angst macht und auch was mich bedrängt.
Mhm. Wir haben 12:15, das heißt, wir öffnen jetzt gleich auch in die Runde der Teilnehmenden. Und ich möchte Sie, liebe Damen und Herren, einladen, auch Ihre Fragen zu stellen. Ich möchte aber dann, um quasi Ihnen noch Zeit zu geben, sich Ihre, über Ihre Fragen klar zu werden, noch mal als Schlussfrage auf das Thema Humor zurückkommen, das du, lieber Johannes, vorhin eingangs schon mal erwähnt hattest. Manchmal hilft es ja, und es ist ja nicht immer Galgenhumor. Es kann ja auch, es gibt ja auch eine Form von Witz, die tatsächlich Hoffnungs Elemente enthält. Fällt euch irgendwas ein, wo ihr in der letzten Zeit mal so richtig angesichts dieser
Ja,
Krise
da möchte ich sofort anschließen.
Damit verbunden auch wirklich lachen konntet? So ein befreiendes Lachen angesichts der, der vielen Traurigkeiten?
Ich würde gerne sofort antworten. Nach meinem Ausscheiden aus dem Amt der Generaloberin habe ich jetzt ein halbes Jahr Auszeit und ich habe mir gewünscht, eine Clownerie-Weiterbildung zu machen. Also wenn man einmal die Leitung hat und die Verantwortung, dann kann man eigentlich nur noch Hofnärrin werden. Mir hilft das gerade sehr. Also die Clownerie als Möglichkeit, ganz verschiedene Situationen mit ganz verschiedenen Gefühlen zum Ausdruck zu bringen. Also jetzt am Wochenende haben wir zum Beispiel Alltagssituationen mit verschiedenen Emotionen gespielt. Ja, man kann aggressiv bügeln oder man kann verliebt bügeln. Man kann ängstlich ein Bild aufhängen oder eben ja depressiv oder so. Also dieses Spielerische mit der Welt, mit den Situationen umgehen, hilft mir ganz viel. Ich bereite auch gerade einen Vortrag vor. Wir haben ja jetzt dieses Jahr 800 Jahre Franz von Assisi, dessen Todestag sich eben jährt im Oktober. Und ich nenne ihn, also er ist ja einer der heiligen Narren Gottes. Mein Vortrag ist überschrieben mit Gott vernarrt und armutsverliebt. Man könnte sagen, er war verrückt, er ist gescheitert auf ganzer Ebene. Also kaum war er gestorben, hat man alles weggewischt und versucht, natürlich von kurialer Seite, ihn harmlos zu machen, ihn zu vereinnahmen, ihn zu domestizieren. Auch seine eigenen Brüder haben das schon zu Lebzeiten nicht ausgehalten, diese radikale Armut. Und gleichzeitig bleibt Franz von Assisi einer der Menschen in der Kirchengeschichte, die nach wie vor Menschen inspirieren, immer wieder neu aufzubrechen, wieder sich neu zu beschäftigen mit der Radikalität der Gottesliebe und der Menschenliebe und der Liebe zur zu der ganzen Schöpfung. Obwohl er so utopisch, verrückt gehandelt und gelebt hat, dass es eigentlich gar nicht taugt für die Nachfolge, weil man immer wieder pragmatisch Kompromisse schließen muss. Aber da sehe ich auch eine Spur, sich immer wieder neu inspirieren zu lassen von den Verrücktheiten, die es halt gibt und von Menschen, die radikal für etwas einstehen. Und die gibt's auch heute.
Vielen Dank. Abt Johannes, kannst du uns noch so einen Impuls befreienden Lachens?
Also ich musste heute Vormittag zumindest schmunzeln, dann haben wir auch ein bisschen gelacht. Ich habe einen älteren, zunehmend dementen Mitbruder besucht in einem Pflegeheim und er meinte dann so völlig aus dem Zusammenhang, ob es einen Gott gibt, wird sich zeigen, wenn es soweit ist und es genügt. Und ich muss dann wirklich lachen, weil er sich irgendwie treu geblieben ist. Und er hat dann auch recht gelacht. Er war immer einer, der diese Frage offen gelassen hat. Aber immer auch daraus gelebt hat, dass es hilft, also jetzt sage ich mal, mit dieser Option zu leben, ohne sie beweisen zu können. Und das wäre für mich wieder so auch ein Hoffnungsaspekt zu sagen, ja, ich verankere mich woanders, nicht wissend, ob es diesen Grund wirklich gibt, aber weil es mir hilft, hier zu leben.
Und dabei zu lächeln.
Ja.
Vielen herzlichen Dank euch beiden. Jetzt gucke ich nach Wortmeldungen. Tatsächlich, Hartmut Wilhelm hat sich gemeldet. Bitte sehr, stellen Sie gerne Ihre Frage.
Ja, wobei ich darauf hinweisen möchte, dass eigentlich die Frage von Helga Blaschke im Chat vor mir war. Insofern gebe ich ihr den Vortritt. Ah. Vielleicht kann es auch jemand vorlesen.
Ich beobachte den Chat nicht auf dem Bildschirm, deshalb danke für den Hinweis. Sonst lese ich den Chat gerade vor. im Zeichen des Evangeliums ins Handeln zu kommen, so formuliert es sinngemäß gerade Schwester Katharina Ganz, macht mir Hoffnung und stellt gleichzeitig die Frage, müssen wir geopolitisch gesehen nicht viel mehr dazu beitragen, mit den anderen Weltreligionen ins Gespräch zu kommen, also die Weltreligionen. Viele Gründe für Luctus et Angor, sind sie nicht auch in Differenzen zwischen den Religionen begründet? Wer von euch beiden mag zur Frage Stellung nehmen? Interreligiöser Dialog ist es letztlich. Wir haben dafür
Ja, ich kann das nur unterstreichen und bejahen. Ja, wir müssten viel mehr interreligiös nach Lösungen suchen. Ich sehe da auch, dass der Vatikan eine wichtige Funktion hat, also mit 1,4 oder 1,7 Milliarden Mitgliedern sind wir da eine wichtige, ernstzunehmende Stimme und die vatikanische Diplomatie, glaube ich, trägt da sehr viel dazu bei. Und ob jetzt die Differenzen zwischen den Religionen auch zu Luctus et Angor beitragen, weiß ich nicht, ob ich es in den Religionen begründet sehen soll oder ob es nicht oft fundamentalistische Interpretationen gibt, die letztlich dann die Differenzen begründen und einfach ja politisch instrumentalisiert werden. Das würde ich so als Frage nochmal dagegen halten. Vielleicht kann Abt Johannes weiterhelfen.
Nein, ich würde mich einfach nur anschließen. Also ich denke, zum einen den Dialog suchen, auch den konfrontativen Dialog, um auch deutlich zu machen, um was es geht. Und da wird kein Weg dran vorbeiführen. Also das, denke ich, ist ja auch was Positives der Globalisierung, dass wir auch dadurch mehr voneinander wissen und mehr über den anderen kennen und ja, da auch nicht müde werden.
Vielen Dank. Ja, wir planen hier tatsächlich auch noch so ein Akademiegespräch am Mittag mal zum Thema interreligiöser Dialog. Faktisch sind die Religionen ja oft auch Teil des Problems und wie kann man darauf hinwirken, dass sie immer häufiger und immer stärker Teil der Lösung werden, was sie ja, wozu sie auch das Potenzial haben. Insofern, wenn Sie den Newsletter abonniert haben, wird da irgendwann in den nächsten Monaten mal eine Veranstaltung dazu angeregt. Jetzt aber, Herr Wilhelm, Ihre Frage bitte.
Ja, schönen Dank. Mich würde interessieren, inwieweit jetzt gerade auch im Hinblick auf den Schwelenkonflikt zwischen der Volksrepublik China und Taiwan, wo ja auch Spekulationen über die, ich sag mal, Entmachtung eines Generals die Frage aufgeworfen haben, ob Xi Jinping vielleicht sich der Generäle entledigen möchte, die vorsichtig und zaudernd sind, um dort im Militär die Leute, ich sag mal, nur noch um sich herum zu haben, die seinen Angriffsvorstellungen eher entsprechen. Ist es denn im Hinblick darauf, was das bedeuten würde, wenn dann nun vielleicht auch mehr oder weniger es zu einer direkten Konfrontation militärisch zwischen China und den USA käme, was eine andere Nummer ist als Russland und Ukraine? Ist es da eigentlich nur eine Selbstberuhigung zu beten, zum Beispiel, indem ich monatlich zum Friedensgebet meiner Seelsorgeeinheit gehe? Oder ist das tatsächlich irgendwo was Sinnvolles, was auch Wirkung hat? Also ich bin nicht ganz sicher, ob das für mich eigentlich nur, ich sag mal, so das Pflästerchen ist, mit dem ich mich beruhige, oder ob das vielleicht sogar auch zielführend ist. Und mich würde interessieren, wie sehen Sie sowas?
Fällt einer oder einer von euch beiden dazu was ein? Johannes, bitte.
Also ich kann Ihnen keinen naturwissenschaftlichen Beweis liefern, inwieweit Beten für mich persönlich etwas Gutes ist oder eben auch die Weltlage verändert. Aber für mich ist das Gebet eigentlich das, von dem Dietrich Bonhoeffer in seinem berühmten Lied spricht, von guten Mächten. Also ich kann mich in eine gute Atmosphäre, und das würde ich sagen, ist das Gebet, wenn ich gute Gedanken, wenn ich Wünsche des Friedens formuliere, wenn ich meine Nöte, meine Ängste vor Gott ins Gespräch bringe, wie es ja die Psalmen zum Beispiel tun, unser großer Gebetsschatz, dann kann ich, also vertraue ich schon darauf, dass das auch ein Teil ist, dass das Gute mächtig wird in dieser Welt. Und dass diese guten Mächte auch wirken.
Die Hirnforschung hat ganz klar bewiesen, dass Meditation, Gebet sich positiv auf den Menschen auswirken. Ich kenne Mitschwestern, die täglich für Putin, vorhin war die Frage nach, ob Trump es schon in unsere Gebete geschafft hat, die täglich dafür beten, für Menschen, die eher diktatorisch herrschen, einfach um, sagen wir mal, im Gebet, ja, Good Vibes, auch in diese Richtungen zu schicken. Was das bewirkt, ob das was bewirkt, das kann ich nicht beantworten. Ich glaube, das ist auch gar nicht wichtig. Die Frage ist, ob es für uns Sinn macht. Also was für uns Sinn macht. Also und das, was wirkt und hilft, warum sollen wir es nicht praktizieren? Also ich bin da sehr pragmatisch. Friedrich Hölderlin hat ja in seinem berühmten Gedicht, Patmos-Gedicht gesagt, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Die Frage ist, aber das ist kein Automatismus, sondern es geht darum, jetzt komme ich wieder zum Handeln. Also, wo können wir angesichts der vielen Gefahren das Rettende suchen, finden? Und alles, was uns dazu hilft, hat seine Berechtigung. Also, das ist die paulinische Unterscheidung der Geister. Was mehr Frieden, Dankbarkeit, Freude, Hoffnung in mir bewirkt, das soll ich nähren, statt eben der Trauer, der Angst, komplett das letzte Wort zu überlassen. Ja, es gilt es wahrzunehmen und gleichzeitig die anderen, ja, Geistkräfte zu nähren.
Vielen Dank, das war quasi dein Schlusswort. Johannes, magst du noch einen Impuls, quasi etwas, was noch raus möchte oder was uns noch helfen könnte, mitgeben?
Also mir ist es, glaube ich, ein Anliegen zu sagen, dass Trauer und Angst nicht nur negativ sind, sondern, wie gesagt, die Trauer ist meines Erachtens das stärkste Gefühl, das wir Menschen haben. Und die Angst hat etwas auch mit der Vorsicht und damit auch mit der Klugheit zu tun. Und im Teilen das wahrzunehmen und vielleicht auch immer wieder zu versuchen zu wandeln, da sehe ich ein guter Weg für uns Christen in die Zukunft.
Ja, dann danke ich euch beiden sehr, sehr herzlich für diese Stunde, die ihr euch Zeit genommen habt, für die Offenheit und die vielen, vielen wertvollen Impulse, die ich mitnehme. Ich werde es mir auf jeden Fall auch nochmal in voller Länge anhören, glaube ich. Ich glaube, es dauert vielleicht einen Tag länger, weil wir in der Tat versuchen werden, deine Handytonspur so
Nochmal Entschuldigung.
einzuflechten, dass es dann beim Hören angenehmer war. Jetzt, wo man dich sehen konnte, hat es trotzdem, finde ich, sehr, sehr gut funktioniert. Da haben wir glimpflich gegangen. Vielen, vielen Dank für diese Zeit und diese kostbaren Gedanken. Ich mache noch einen ganz kleinen Hinweis darauf, dass am 25. Februar das nächste Akademiegespräch am Mittag ist. Und da geht es um Alternativen zum Pauschalverbot von Social Media. Da ist der Stefan Dreyer vom Hamburger Bredow-Institut für Medienforschung da und die Kerstin Heinemann vom JFF. Und am 18. März kommen tatsächlich der UNIDO-Chef Gerd Müller und Prinz Ludwig von Bayern zu mir, um über die Zukunft der Entwicklungszusammenarbeit nach Donald Trump zu reden. Und wer die Weltlage nochmal so richtig in ihrer Dramatik kennen will, der kann gleich im drinbleiben, beziehungsweise sich heute Abend um 19 Uhr wieder aufschalten, wenn wir fragen, wie man angesichts der dramatisch sich zuspitzenden politischen Lage die Menschenrechte auf verschiedenen Ebenen auch militärisch verteidigen kann. Ja, vielen Dank. Damit sind wir am Ende angekommen. Diesmal eine Minute vor 13 Uhr und ich wünsche allen noch einen schönen Tag in ihren Geschäften und ja, möge unser aller Herr Sie begleiten. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank euch beiden und tschüss.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.